Hallo.
Und gut gefunden?
Ich habe ein bisschen gesucht und ein bisschen gefragt.
Das ist eine gute Mischung.
Etwas verwirrend.
Ja. Ein Umgebindehaus in Zittau. In ein paar Stunden werde ich dort ein kulinarisches Erweckungserlebnis haben. Ermöglicht hat das Victoria Lu. Genauer gesagt eine E-Mail von ihr. Das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, kurz IASS, möchte einen Podcast zu einem Forschungsprojekt. Klingt erstmal nicht sexy. Ist es dann? Aber doch.
Hör mal, Lausitz. Ein Podcast zum Strukturwandel.
Wie gesagt, alles fängt mit einer E-Mail an und einem Anruf.
Victoria Lu vom IASS in Potsdam.
Hallo Frau Lu, hier ist Jan Schilling, Journalist.
Hintergrund ist das Forschungsprojekt, Achtung, gut hinhören, sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz.
Das ist ein recht langer und komplizierter Name. Vielleicht können Sie mir mal...
Wir waren eigentlich beim Du.
Vielleicht können Sie mir mal ganz kurz erklären, um was es da eigentlich geht, damit ich so einen ersten Überblick habe.
Ja, wir sind ein Forschungsprojekt und waren jetzt zwischen 2018 und 2021 in der Lausitz unterwegs, um den Strukturwandel gemeinsam mit den Leuten vor Ort zu beforschen. Die sind nämlich ganz konkret vom Strukturwandel betroffen. Und wir fragen uns, wie war das eigentlich für die Organisationen und Menschen? Also wie haben sie die Arbeit und Projekte und Treffen mit uns wahrgenommen?
Victoria erklärt mir weiter, dass es sich dabei um transdisziplinäre Forschung handelt. Dabei gehen die Wissenschaftler raus aus dem Elfenbeinturm und sprechen mit den Menschen, die direkt vom Strukturwandel betroffen sind.
Also ein Einsatz mit sehr viel Interaktion, fasse ich mal ein bisschen profan zusammen, also sehr auf Austausch bedacht.
Ja.
Auf Arbeiten von gemeinsamen, ja, vielleicht nicht Lösungen, aber gemeinsamen Ideen und Vorschlägen.
Die Forschenden wollen also ganz aktiv in die Gesellschaft hineinwirken. Das hat mich angefixt. Erstens, weil ich selber von interaktiven und lösungsorientierten Ansätzen überzeugt bin. Nur so, also gemeinsam, lassen sich die Probleme meistern, die wir als Gesellschaft haben. Zweitens bin ich...
skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ob die Wissenschaft so eine Rolle einnehmen kann. Also vor allem auch, weil es ja so ist, dass Forschungsprojekte im Grunde immer eine Laufzeit haben. Und was ist danach? Also da wäre ich sehr gespannt, was auch die Akteurinnen vor Ort erzählen und sagen und wie sie das tatsächlich wahrgenommen haben. Also
ja,
es ist explizit so, ich habe quasi freie Hand und es gibt keine Vorgaben.
Die Frage ist also, kann Wissenschaft das leisten? Kann sie in diesem ganzen Strukturwandelchaos wirklich eine prägende Rolle einnehmen? Wir haben uns auf 4 Folgen geeinigt. Eine Folge zur Zivilgesellschaft, dann zur Politik, zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen und am Ende das Grand Finale. Wie wird Wissen für die Gesellschaft greifbar gemacht, sodass am Ende mehr als nur Papier übrig bleibt?
Dann freue ich mich, von dir zu hören und von deinen Berichten. Und wenn du irgendwas brauchst, dann ruf einfach an.
Mache ich, alles klar. Ich danke dir. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Wo anfangen? Zivilgesellschaft ist ja schließlich ein Riesending. Am besten bei Julia Gabler. Julia hat selbst einiges auf die Beine gestellt. Ich fahre zu ihr, weil sie eine echte Strukturwandel-Expertin ist.
Hallo, grüß dich.
Schön, dich zu sehen. Ach, schön.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich bin Jan. Gut gereist?
Alles super geklappt. Genau.
Schön,
ja,
wunderbar.
Sehr schön.
Cool. Hier vorne hast du einen Parkplatz gefunden?
Genau, der gehört nicht zur Bundespolizei.
Nee.
Weil steht drauf, dass er zumindest überwacht wird von der Bundespolizei.
Der hier vorne?
Ja, genau.
Ach so, ja, na ja, dann stehst du doch sicher.
Ich dachte, ich stehe zumindest
hier im Grenzbereich.
Genau.
Da weiß man ja nie, ne?
Seit Herbst 2020 ist Julia Vertretungsprofessorin für Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz. Als Görlitzerin er- und lebt sie die Transformation live vor ihrer Haustür. Bevor wir uns in die Mensa setzen, um bei einem Kaffee über die Zivilgesellschaft zu sprechen, gehen wir eine Runde spazieren und reden über transdisziplinäres Forschen. Denn so ganz ist mir diese Methode noch nicht klar.
Das ist natürlich schon auch was, wo die Wissenschaft versucht anzuzeigen, dass sie sich aus ihrem engen wissenschaftlichen Raum herausbewegen möchte. Und das ist einerseits mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten, wie wir das ja im Projekt auch gemacht haben, Politikwissenschaftler, Ökonomen, Soziologen. Und das war schon durchaus spannend. Ja? Also man denkt, das sind doch alle Sozialwissenschaftler, die verstehen sich doch. Nee, wir haben schon auch unterschiedliche disziplinäre Verständnisse gehabt.
Das habe für viele Diskussionen gesorgt und am Ende aber doch zu fruchtbaren Ergebnissen geführt. Das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, der gepflegte und in Bahnen gelenkte Streit. Gestritten wird in der Lausitz, wenn es um den Strukturwandel geht, vermutlich so viel wie in Potsdam. Und geforscht ohnehin. Ich gebe bei Google Strukturwandel Lausitz Studie ein und erhalte 56.000 Ergebnisse. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber zeigt doch, dass hier jede Menge Papier produziert wird. Der Tenor vieler Studien ist eher negativ.
Auch mit dieser ganzen Abwanderungsgeschichte hängt natürlich über ganz Ostdeutschland, aber im Prinzip, ne, dem ländlichen Raum, immer dieses Stigma, da wird nichts mehr. Diese Erzählung wurde schon sozusagen immer wieder erzählt und bestimmte Aspekte, eben Small is Beautiful oder sowas, wurde nie ausbuchstabiert.
Im Laufe meiner Reise werde ich viele kleine Geschichten von Menschen hören und erleben. Geschichten, die ein anderes Licht auf die Lausitz werfen. Dieses Bild, diese Schichten wollen die Forschenden freilegen.
Ich bin natürlich in dieses Projekt gekommen oder auch gegangen, ganz bewusst, weil ich wollte, dass wir eine Wirkung entfalten. Weil ich auch merke, dass Regionen wie die Lausitz, die im Strukturwandel sind, jetzt fängt es wieder an zu regnen, gut Unterstützung brauchen oder nicht Unterstützung brauchen. Das ist vielleicht, das klingt immer so, ne, nach defizitären Modus, sondern dass es spannend ist, auch für Forschung, daran zu messen, ob die Perspektiven, die durch Forschung und Wissenschaft entstehen, eigentlich für die Leute relevant werden können.
Julia hat von Oktober 2018 bis Juni 2020 im Forschungsprojekt Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz gearbeitet. Sie ist Mitautorin der Studie Zivilgesellschaft im Strukturwandel – Vereine und Stiftungen in der Lausitz vom IASS. Mittlerweile sind wir in der Mensa angekommen.
Gibt es einen Kaffee hier?
Ja.
Ja.
Also aus der Pumpmaschine, wie gesagt. Weil
ja, also das würde ja mich jetzt nicht stören.
Okay,
wollen wir?
Ja, danke gerne. So. Lass mich ruhig mit der Karte zahlen, weil das als externer exorbitant teuer ist, hier zu essen.
Tatsächlich.
Ja, darf ich dich auf einen Kaffee einladen?
Ja, das würde mich sehr freuen. Ich gehe mal mit.
Ja.
Gemeinsam mit Johannes Stemmler und Jana Prima hat Julia Fakten rund um die Zivilgesellschaft zusammengetragen. Die Studie listet 7.668 eingetragene Vereine und 150 Stiftungen. Für mich klingt das viel, ist jedoch etwas weniger als im Bundesdurchschnitt. Was also ist die Zivilgesellschaft? Zivilgesellschaft sind Zusammenschlüsse von Menschen, die dem Gemeinwohl dienen wollen. Sehr vereinfacht zusammengefasst, also Vereine, Stiftungen, NGOs. Die Zivilgesellschaft ist neben Politik und Wirtschaft der dritte wichtige Pfeiler unserer Gesellschaft.
Zivilgesellschaft ist zum einen eine Kontinuitätsabsicherung und zum anderen aber natürlich auch die Orte, an denen experimentiert wird, an denen auch ausprobiert wird, ne? An denen auch wirklich neue Ideen und Lösungen geschaffen werden.
In Vereinen wird gestritten, diskutiert und es werden Kompromisse gefunden. Vereine geben Halt und Heimat. Die meisten Vereine seien erst nach 1990 gegründet worden. Immerhin 3/4. Das zeige, dass sich gerade im System- und Strukturwandel das Bedürfnis zur Selbstorganisation Ausdruck verschafft hat.
Zum einen waren diese Formen der Vereine tatsächlich auch nicht nur nützlich, sondern auch Rückzugsorte für die Menschen, die hier eben in der Industrie ihre Arbeit nicht mehr hatten. Und das war ja nicht so, wie wir das vielleicht kennen, da ist mal eine kleine Butze zugegangen und da ist mal eine kleine Butze zugegangen, sondern das ist ja wirklich großflächig, sind hier Betriebe und Industrien geschlossen worden. Und da waren oft die Vereine sozusagen der einzige Ort, an dem dort auch noch sowas wie Selbstvergewisserung und auch durch die ABM-Maßnahmen, also so Ersatzbeschäftigungen möglich waren.
Daneben haben Julia und ihre Kolleginnen 4 weitere Eigenschaften festgemacht. Integrationsmotor, Identitätsanker, Bleibefaktor und Impulsgeber. Den Vereinen ist diese Rolle, die sie in den 90ern gespielt haben und auch heute noch spielen, oft gar nicht bewusst.
Und diese Stimme sozusagen wiederzugewinnen, die diese Einrichtungen auch haben, wenn die davon überzeugt sind, dass sie einen gesellschaftlichen Nutzen haben, dann sollen sie auch darstellen. Und das ist was, was hier, glaube ich, lange Zeit nicht mehr gemacht wurde, sondern was, wo gar nicht so richtig klar war, dass man damit irgendwo durchkommt.
Mir war auch nicht bewusst, welche Rolle Vereine spielen. Mir kommt zuallererst der Fußballverein, der Kaninchenzuchtverein oder der Schützenverein in den Sinn. Vereinsklüngelei irgendwie. Später werde ich noch ein Beispiel hören, warum diese Vereine mehr als Klüngelei sind. Für den Moment haben wir uns ganz schön festgequatscht, Julia und ich. Natürlich haben wir noch viel mehr über die vielen verschiedenen Initiativen und ihre Potenziale für den Strukturwandel gesprochen. Deswegen wird Julia hin und wieder noch auftauchen. Ich muss Görlitz jetzt auf jeden Fall verlassen und weiterfahren. Ich bin nämlich verabredet.
Und du wirst ja jetzt auch weiterfahren zu Anja Nixdorf-Mumpitz, auch eine sehr engagierte Akteurin hier in der Region, die eben über die Region, die man essen möchte und dieses Kochen und diese Leidenschaft für diese Region auch als Ressource, die sie eben in den Kochtopf wirft, ja, eine ganz neue, auch eine ja, ästhetische Beziehung nochmal herstellt und aufmacht.
Nach gut 60 Minuten stehe ich in der Küche von Anja Nixdorf-Mumpitz.
Es gibt eigentlich eine Schummelei. Die Tomaten, die ich jetzt verarbeite, die sind erst morgen soweit. Weil eine gute Passata besteht aus zwei Zutaten, Tomaten und Zeit. Und da wir jetzt nicht unbedingt 5 Stunden investieren wollen, habe ich da schon mal was vorbereitet.
Es sind so viele Tomaten, ich würde einfach mitschneiden. Hilft das?
Also ich finde es ja immer super, wenn die Gäste sich quasi am liebsten hinsetzen und sich bekochen lassen.
Ach so, echt? Ja. Okay.
Zuschauen und nichts machen ist tatsächlich nicht meine Stärke. Ich schnappe mir ein Messer und eine Tomate und lege los. Und Anja erklärt mir währenddessen, worauf ich mich gleich freuen kann.
Es gibt heute gekochten Hafer mit einer Tomaten-Bolognese und dazu Salat und frittierte Salbeiblätter.
Wir haben uns ja heute, treffen wir uns ja, um über Zivilgesellschaft zu sprechen. Jetzt kochen wir. Da mag man ja erstmal denken, naja, was hat Kochen eigentlich mit dem Strukturwandel zu tun? An dich die Frage, ja, wie hängt das eigentlich zusammen?
Es gibt eine Plattform, die ich auch ziemlich gut finde, Crowdfarming. Und die wirbt immer damit, direkt beim Produzenten zu kaufen, ist eine der wichtigsten Routinen, die für dich einfach sind, aber helfen, die Welt zu verbessern. Und die kleinen Betriebe sind regional. Sie engagieren sich, sie bilden aus, sie zahlen gute Löhne und sie haben einfach auch dadurch, dass sie vor Ort sind, ein Interesse daran, die Region mitzuentwickeln. Man löst Probleme und man hat einfach die Verantwortung wieder im Dorf oder in der Stadt.
An diesem Punkt setzt Anja mit Ein Korb voll Glück an. Auf dem Blog macht sie regionale Bäuerinnen und Gärtner sichtbar und veröffentlicht Rezepte. Einfach mal googeln. Ein Korb voll Glück. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Das sind wirklich immer Gerichte mit Geschichte. Und in dem Fall ist die Geschichte in Zittau gewachsen. Und Zittau hat einen ganz, ganz hohen Bodenwert und war deswegen immer prädestiniert für Gemüseanbau. Es ist also eine Gärtnereistadt gewesen.
Anja ist ein wandelndes Küchenlexikon, betreibt eine Marktschwärmerei, die sie neben dem Korb voll Glück gegründet hat. Und wer denkt, damit ist sie ausgelastet, liegt falsch. Die Kulturmanagerin ist für die Stiftung Kraftwerk Hischfelde verantwortlich und ist dort Geschäftsführerin. Alleine darüber könnte ich mit ihr Stunden sprechen. Sie ist quasi eine Tausendsasserin der Zivilgesellschaft.
Zivilgesellschaft ist hier eigentlich alles. Also man guckt, dass man sich unterstützt. Ich glaube, dass was ländliche Regionen auch auszeichnet, ist, dass man immer weiß, dass man sich mehr begegnet. Mhm. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie meinen Kiez wechseln oder meine Bubble und dann komme ich mit den Leuten nicht mehr in Kontakt. Also du bist einfach darauf angewiesen, die Kontakte kontinuierlich zu pflegen, auch für Dinge, die nicht funktionieren, einen guten Abschluss zu finden.
Die Zivilgesellschaft ist der soziale Kitt einer Region, aber sie kann auch neue Impulse in die Region geben. So wie das Anja mit dem Korb voll Glück macht. Sie vernetzt lokale Erzeugerinnen und bringt sie mit Kunden zusammen. Anja ist der Brückenkopf. Durch ihren Fokus auf regionale Produkte zeigt sie, welche Vielfalt die Lausitz zu bieten hat. Sie schreibt damit eben nicht die Geschichte fort, dass die Lausitz im Grunde tot sei, sondern sehr lebendig. Das ist etwas, was Viktoria und Julia vom IASS auch versuchen. An einigen Workshops hat Anja teilgenommen.
Das IASS mit seinem Projekt begleitet ja quasi und schaut, was stattfindet. Das ist ein interessanter Ansatz. Es müsste aber gleichzeitig in diesen Prozess mehr Treibstoff rein. So banal das klingt, der wichtigste Treibstoff ist Geld. Man muss den Akteuren Mittel zur Verfügung stellen, damit sie Projekte umsetzen. Es gab jetzt das Kulturleitbild Lausitz, die Schreibwerkstatt Lausitz, jetzt gibt es den Kulturplan Lausitz. Das sind alles sehr kostenintensive Formate, die vollständig von externen Akteuren umgesetzt werden.
Rund um den Strukturwandel gibt es viele Formate. Workshops, Umfragen. Auch das IASS hat einige begleitet. Anja selbst hat etwa noch bei der Zukunftswerkstatt Lausitz mitgewirkt. Ehrenamtlich, fügt sie hinzu. Das habe rund 5 Tage im Monat gekostet. Ihre Kritik gilt der Mittelverteilung.
Das begleitende Institut ist finanziert worden. Die Metaebene ist finanziert worden und das Glattziehen der Texte ist finanziert worden, aber für die Akteure ist nichts dabei rumgekommen. Dann hat man sich beschwert, warum die gesamte Zivilgesellschaft sozusagen ja nicht abgebildet wurde. Welcher Arbeitgeber kann es sich leisten, seinen Arbeitnehmer kostenfrei 5 Tage die Woche zur Verfügung stellen? Da bleibt außer Hochschule, Verwaltung und NGOs nicht mehr sehr viele übrig.
Genau.
Sie selbst habe aus der Zukunftswerkstatt für ihre Projekte viel mitgenommen, sagt sie noch.
Aber ich weiß, dass ganz viele Mitautoren immer wieder die Frage stellen und auch teilweise sehr entgeistert, ja, wer liest das denn? Also wo wird denn jetzt quasi das Förderprogramm abgeleitet, das aus unseren Impulsen skizziert wurde?
Diese Frage hebe ich mir für die nächste Folge auf und stelle sie der Politik. Natürlich wollen Politiker, also diejenigen, die Verantwortung haben, begleitet werden. Sie wollen sich durch Expertise absichern. Schließlich unterstützt alleine der Bund den Strukturwandel in den Stein- und Braunkohleregionen mit 40 Milliarden Euro Steuergeld.
Wenn ich jetzt unheimlich viele Förderprogramme habe, die hören sich erstmal gut an, jetzt zum Beispiel Strukturwandel. Einerseits können das nur Kommunen ansprechen oder Akteure, die nachweisen, dass sie Träger öffentlicher Belange sind, woraus die Zivilgesellschaft schon mal wegfällt. Durch bestimmte Probleme hat man teilweise ja eher so eine Art Konkurrenzverhältnis in die Zivilgesellschaft gebracht. Das finde ich selber sehr bedauerlich. Wenn ich eigentlich Aufgaben, die jetzt wie Straßenbau oder die Versorgung für medizinische Infrastruktur, wenn ich das jetzt eigentlich in den Förderkulissen drin habe, weil die Kommunen das in ihrem Normalen gar nicht abbilden können, dann sind natürlich an irgendeiner Stelle die kleinen Vereine und die rein zivilgesellschaftlichen Akteure wirklich komplett raus.
Die Zivilgesellschaft könne und solle nicht mit den Kommunen konkurrieren. Oft sind die Förderrichtlinien auch an den Möglichkeiten der Vereine, Stiftungen oder Menschen vorbei konstruiert. Es ist aufwendig, Förderanträge zu schreiben. Ist die Förderung genehmigt, muss alles haarklein dokumentiert werden. Die eigene Steuererklärung ist ein Klacks dagegen. Es ist viel, viel Bürokratie. Ich hole mir an dieser Stelle Julia dazu. In der Studie haben Sie und Ihre Kollegen auch empfohlen, mit unbürokratischen Instrumenten den Strukturwandel zu fördern.
Und genauso wie man den wirtschaftlichen Strukturwandel sozusagen finanziell untersetzt hat, genau auch diesen zivilgesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungsprozess so finanziell zu untersetzen, dass das für die Leute auch abrufbar und bewältigbar ist, weil nur darüber entsteht auch der Aufbau der Kapazitäten.
Es gibt solche Instrumente, etwa den sächsischen Mitmachfonds. Warum der nicht ausgeweitet wurde, das frage ich dann die Politiker und Politikerinnen.
Es wird Zeit, über das Essen nachzudenken, würde ich sagen. Mhm. Und zwar richten wir mal an.
Um 19 Uhr habe ich mich von der lebhaften Diskussion losgeeist und bin, angesteckt von Anjas Begeisterungsfähigkeit, vor allem aber satt ins Auto gestiegen. Ich bin noch das Erweckungserlebnis schuldig. Obwohl nicht angekündigt, gab es Grünkohl. Das schrumpelige Gemüse steht weit unten auf meiner Speisekarte. Das wird sich ab jetzt vielleicht ändern, denn der von Anja war richtig lecker. Zurück in Görlitz auf dem Überland-Festival. Das findet im Kühlhaus statt. Das Kühlhaus ist ein echtes, riesiges Kühlhaus, das von einem Verein verwaltet wird. Auf dem Gelände gibt es einen Campingplatz, Ateliers, Werkstätten und sogar eine Skatebahn passt in das imposante Gebäude. Heute treffe ich dort 2 Raumpioniere. Von denen habe ich schon viel gehört. Nicht weit hinter dem Eingang sehe ich ihr rotes Feuerwehrmobil. Die beiden sitzen davor und unterhalten sich. Da ich nicht stören möchte, schaue ich mich auf dem Festival um. Das Überland-Festival ist übrigens der Ort, an dem sich einmal im Jahr Menschen treffen, die sich mit ländlicher Entwicklung auseinandersetzen. Das sind Vereine, Hausbauprojekte und Anja mit ihrem Korb voll Glück ist auch dabei. Ich sehe, dass der Platz bei den beiden Raumpionieren frei wird und nutze die Gelegenheit.
Hallo. Pünktlich auf die 10. Sekunde.
Genau. Ja. Pünktlich wie die Maurer. Ich habe mal Maurer gelernt. Hi, ich bin Jan.
Ja, ich auch.
Ja, na, genau.
Das macht nichts.
Wir haben telefoniert, genau.
Die Raumpioniere heißen Ariel Kohlschmidt und Jan Hufenbach und sind von Berlin in die Lausitz gezogen. Engagieren wollten sich die beiden erstmal nicht.
Also ich wollte überhaupt nichts bewegen. Ganz im Gegenteil, ich wollte meine Ruhe haben. Berlin war so laut und anstrengend. Ich wollte irgendwie einen Garten haben, ebenerdig wohnen, auch gar keinen Kontakt zu Nachbarn am besten. Also am liebsten hätte ich eine Außenlage gekauft.
Es kam dann anders als gedacht. Statt eines Hauses in der Leinlage wurde es ein Haus mitten in dem Dorf Klein Pribus. Mit Nachbarn und Nähe.
Eine Kernerfahrung ist gewesen, zu erleben, dass im Ländlichen die Wege sehr kurz sind. Das haben wir dann auch zu nutzen gewusst, indem wir dann zum Beispiel ganz schnell Kontakte zum, hier ins Landratsamt aufgenommen haben, um mit den führenden Persönlichkeiten dort aus dem Kultur-, aus dem Wirtschaftsbereich, aus der Kreisentwicklung, mit denen zusammenzukommen und zu erzählen, wer wir sind, was wir machen, was wir wollen und zu hören, was könnt ihr uns eigentlich bieten oder wo habt ihr denn eigentlich Bedarfe?
Aus den vielen Begegnungen ist ein großes Netzwerk geworden. In einigen sind Jan und Ariel aktiv, mit anderen Netzwerken kooperieren sie bei Bedarf. Die beiden Raumpioniere sind so etwas wie ein Knotenpunkt. Sie verbinden Neues und Altes, Altes und Altes und Neues mit Neuem. Sie übernehmen damit die Funktion eines Integrationsmotors. Dazu benötigt es offene und anschlussfähige Gemeinschaften, heißt es in der Studie. Offenheit empfehlen die beiden Raumpioniere auch allen Neuankömmlingen in der Lausitz.
Am besten gebt etwas rein in den Topf, weil dann habt ihr später auch was von der Suppe, die dann da gekocht wird. Halt, ne? So wie bei uns eben das Dach vom Dorf abgedeckt wurde, ganz selbstverständlich. Ja? Und die Ziegel sind auf dem Feldweg gelandet und plattgefahren worden und alle freuen sich und alle haben was davon.
Dies ist im Grunde die Sehnsucht des digitalen Nomaden, wieder eingebunden zu sein, verortet zu sein. Diesen Halt kann das Landleben geben. Auf der anderen Seite bietet der Strukturwandel Möglichkeiten. Der Architekt Wolfgang Kiel spricht von Leere als Luxus, sagt Julia Gabler. Die ist auch auf dem Überland-Festival.
Der sagt, in dieser Leere entsteht eben auch das Neue. Und das, glaube ich, ist jetzt mittlerweile viel deutlicher zu spüren. Und auch durch Akteure wird das jetzt viel deutlicher auch gespielt, ne? Dieser Freiraumaspekt.
Jan Hufenbach spricht in diesem Zusammenhang von Selbstwirksamkeit. Damit die Selbstwirksamkeit die eigenen Grenzen überschreitet, braucht es Allianzen. Die sorgen für Unabhängigkeit. Daneben geht es um Relevanz und Sichtbarkeit, erklärt Julia und fügt hinzu,
dass die zivilgesellschaftlichen Initiativen sich selbst aktiv halten müssen und sich auch Ausdruck verschaffen müssen. Und auch mal wie Kühlhaus ist eben nicht nur ein Verein für sich, sondern arbeitet mit dem Mehrgenerationenhaus zusammen, arbeitet mit der Freien Schule zusammen, die da also in solchen punktuellen kooperativen Allianzen auch die gemeinsame Kraft und Unterstützung auch wieder aufzubauen oder überhaupt aufzubauen und damit sich auch anders sichtbar zu zeigen als gesellschaftlich notwendig hier an diesen Orten.
Mit ihren diversen Projekten und der Webseite Raumpioniere Oberlausitz zeigen Jan und Ariel, wie vielfältig die Lausitz ist. Wie Anja, auf einer anderen Ebene. Mittlerweile sind die beiden eine Anlaufstelle für Städter, die aufs Land wollen. Sie beraten Kommunen, schreiben Konzepte und Papers. Journalisten schreiben über sie, Forscherinnen stellen Fragen. Klar, dass das IASS bei den beiden vorbeischaut. Projektleiter Johannes Stemmler hat damit ziemlichen Eindruck hinterlassen.
Genau, Johannes ist mit dem Fahrrad bei uns vorbeigekommen, auf Recherchereise. Wow, ne? Also so kann also Wissenschaft auch funktionieren und so muss sie funktionieren, weil was kriegst du in Potsdam raus? Willst du die Zahlen von Statistiken dir angucken oder wo ist dann die Lebendigkeit hin? Ne? Also die Zahlen erzählen dir nicht alles.
Forschung könnte dann einen Impact entwickeln, wenn daraus etwas entsteht, wenn sie Menschen in den Regionen ganz konkret hilft, eigene Ideen anzuschieben. Wenn das IASS also ganz konkret in die Gesellschaft hineinwirkt. Stattdessen halte ich im Grunde für diesen Podcast auch nur eine Studie zur Zivilgesellschaft in der Hand. Wieder ein PDF. Ariel widerspricht.
Das ist eben was ganz, ganz anderes. Da kann man von anderen lernen oder möchte mit jemandem in Austausch treten und vielleicht ein Projekt zusammen entwickeln.
Und eben nicht nur Zahlen, die sind für uns ja auch interessant. Für uns ist ja auch interessant, wie Wissenschaftler arbeiten und ticken.
Momente der Reflexion entstehen dabei. Denn, so Jan, schließlich lebe man ja auch in seiner Blase. Die Wissenschaft kann eine Moderationsrolle einnehmen.
Weil die Akteure selber auch nicht genau wissen, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und man mit ihnen übt, darüber nachzudenken, ja, wie könnte es denn sein? Und was trägt denn? Was habt ihr denn bislang wie gemacht? Und dafür auch die Fragen und den Raum herzustellen, dafür, glaube ich, ist Wissenschaft tatsächlich ein geeigneter Partner.
Die Raumpioniere sind Mitglieder in der Bürgerregion Lausitz. Das ist sozusagen die Grassroots-Bewegung im Strukturwandel und ein Zusammenschluss von mehreren Personen und Initiativen. Sie fordern mehr und langfristige Förderungen für die Zivilgesellschaft. Eine der Ansprechpartnerinnen ist Dagmar Schmidt.
Mein Name ist Dagmar Schmidt. Ich bin die Vorsitzende eines Vereins. Der Verein heißt Lausitzer Perspektiven und wir engagieren uns im Strukturwandel.
Der Verein Lausitzer Perspektiven ist sowohl im brandenburgischen als auch im sächsischen Teil der Lausitz aktiv. Bei der Bürgerregion Lausitz ist er auch Mitglied. Im Laufe der Folge habe ich viele Menschen kennengelernt und gesehen, dass es gerade Menschen sind, die den Strukturwandel machen. Die Förderung geht aber an diesem Bedarf vorbei, sagt Dagmar Schmidt.
Und wenn wir jetzt uns eine kommunale Situation anschauen, dann würden wir sagen, in der Kommune leben ja vorwiegend Menschen. Und wenn Menschen von unten engagiert mitmachen wollen bei der Strukturentwicklung, ist das sicher ein Gegenstand oder ein Umstand oder ein Engagement, das bisher nicht im Fokus der Strukturentwicklungsförderungen oder des Engagements der Länder liegt.
Zu dieser Kritik kommen wir in Folge 2 noch einmal. Jetzt bleiben wir bei den Nachbarn, Freunden und der näheren Umgebung. Die ist den Menschen wichtig. Das hat uns Anja schon gesagt. Dort können sich die Lausitzer ein Engagement gut vorstellen. 51% gaben in einer Befragung des Lausitz-Monitors an, dass sie sich gerne rund um das Thema attraktive Städte und Dörfer beteiligen möchten. 37% möchten sich dafür in Vereinen engagieren. Dabei dürfe man die vielen Traditionsvereine nicht vergessen, auch wenn diese nicht ins klassische urbane Bild von einer engagierten politischen Zivilgesellschaft passen.
Der Sportverein hier macht zusammen mit der Spreeakademie ein Thema zur nachhaltigen Dorfentwicklung. Das heißt, das kann man ja von einem Sportverein nicht als generische Aufgabe sehen. Der Sportverein hat hier auch eine Kulturscheune umgebaut. Der Sportverein betreibt eine offene Werkstatt mit Repair-Café in der Zukunft. Der Sportverein hat einen Backport mit einem Backhaus gebaut.
Diese Vereine genießen das Vertrauen der lokalen Bevölkerung und sind wieder Knotenpunkte in die Gemeinschaft vor Ort.
Viktoria Lu vom IFF in Potsdam.
Hallo Viktoria, hier ist Jan.
Hallo Jan, schön, dass du dich meldest. Na, wie war es in der Lausitz?
Ja, es war ja ein ordentlicher Ritt durch die Lausitz. Ich habe wirklich viele spannende Menschen kennengelernt, die viel bewegt haben und die mir auch nochmal gezeigt haben, welche wirklich wichtige Rolle die Zivilgesellschaft spielt für den Strukturwandel. Im Grunde hatten alle eine gemeinsame Kritik, und zwar, dass es zu wenig Geld für die Zivilgesellschaft gibt, also die Förderstrukturen überhaupt nicht ausgelegt sind dafür.
Das ist ein total wichtiger Punkt. Das steht ja auch in der Studie von Johannes, Jana und Julia, dass eben Strukturwandel schon ganz aktiv stattfindet. Ne? Also gerade wenn Menschen eben mit ihren Ideen zusammenkommen, sich vernetzen, einfach auch mal ne, Zeit und Raum haben, Dinge auszuprobieren, aber vor allem eben Geld haben, um auch unbürokratisch Ideen umzusetzen. Und dass es eben total vielen eben an diesem Geld fehlt, um ihre Ideen auch langfristig umzusetzen. Und das eben nicht nur in ihrer Freizeit. Ne? Also der kulturelle und soziale Strukturwandel muss eben mit ähnlichen finanziellen Mitteln unterstützt werden wie der wirtschaftliche Strukturwandel. Und das ist am Ende des Tages eine politische Entscheidung.
Ja, aber wenn das eine politische Entscheidung ist, dann würde ich doch sagen, befragen wir oder ich in der zweiten Folge einfach mal die PolitikerInnen in der Lausitz.
Ja, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel könntest du Frau Hentier mal befragen, mit der haben wir viel zusammengearbeitet. Das ist die Bürgermeisterin von Spremberg. Oder auch Antonia Mertsching.
Na, dann würde ich doch jetzt einfach sagen, ich melde mich bei den beiden und frage, ob ich einen Termin bekomme. Ich selber bin halt ein bisschen unsicher, was politische Fragestellungen angeht. Das heißt, da brauche ich auf jeden Fall gute Unterstützung, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall bei euch am Institut Expertinnen gibt und Experten.
Ja, absolut. Also du könntest zum Beispiel mal Konrad Gürtler anrufen oder auch Johannes aus unserem Projekt. Die haben echt viel Ahnung davon. Die waren auch mit unterschiedlichen politischen Ebenen im Gespräch. Ruf doch einen von denen beiden einfach mal an.
Das mache ich. Und dann melde ich mich einfach nochmal bei dir und wir besprechen mal, wie das mit der zweiten Folge weitergeht.
So machen wir das.
Sehr schön. Ich danke dir. Tschüss.
Super. Bis dann. Tschüss.
Hör mal, Lausitz. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2021. Autor Jan Schilling. Redaktion Viktoria Lu und Johannes Stemmler. Mit Anja Nixdorf-Munkwitz, Lisa Robert, Viktoria Lu, Julia Gabler, Ariel Kohlschmidt, Jan Hofenbach, Dagmar Schmidt und dem Autor. Musik Small Colin, Scott Cretton, Nisai 23. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.